Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Wie der Vater mir geboten, so tue ich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pfingsten feiert immer schon die Übergabe der heiligen 10 Gebote an das auserwählte Gottesvolk. Aber für Jesus Christus bedeutet das Gesetz die Liebe. Nicht, dass es einen Widerspruch gäbe, ganz im Gegenteil, zwischen der Liebe und dem Gesetz, wie wir gleich sehen werden. Aber das Gesetz Jesu Christi, das neue Gesetz, das ist nicht nur in Stein gegraben, sondern ins Herz geschrieben oder, wenn man so will, ins Herz gebrannt. Diese völlig falsche Idee der sogenannten freien Liebe ist Jesus Christus völlig fremd. Die sind völlig fremd, das ist eine völlige Absurdität. Das ist ein Widerspruch in sich, wie ein viereckiger Kreis oder sowas. Denn es gibt nichts, was einen abhängiger macht als die wahre Liebe. Es gibt nichts, was einem die Freiheit bis zum gewissen Grad, auf alle Fälle die falsche Freiheit nimmt, als die Liebe. Denn Christus spricht: Wenn ihr mich liebt, haltet mein Wort, ich liebe den Vater, ich halte sein Gebot. Ja, wer wahrhaft liebt, der verliert die Freiheit, dem Geliebten missfallen zu wollen. Lieben heißt das Gute des anderen wollen. Für Gott heißt lieben, dass er seine eigene Güte will. Er will sein eigenes sein. Und er will, dass diese Güte vom Geschöpf, vom Engel, von uns erkannt und geliebt sei. Gott will seine eigene Ehre. Er will aber zugleich dadurch unser Wohl. Müssen Sie sich einbilden, dass der liebe Gott irgendetwas gewinnt durch die Schöpfung oder auch durch die Erlösung, das hätte er alles nicht tun brauchen. Wir tun ja Dinge nicht, wir vollbringen Werke, um uns zu vervollkommnen. Ob das jetzt was Geistiges ist oder was Körperliches oder eine Kombination all dessen. Und der liebe Gott, der findet schon seit Ewigkeit die vollkommene Glückseligkeit in sich selbst, denn er ist das höchste Gut. Und wenn er irgendetwas anderes genau wie sich oder mehr als sich wollte, dann wäre er nicht der liebe Gott. Denn es ist normal, dass das, was am besten ist, das, was am schönsten ist, das, was die Quelle alles dessen ist, was gut und wahr und schön ist, dass alles sich darauf hinordnen muss und dass das über allem begehrt sein muss. Ja, der liebe Gott, der hat uns gemacht und er regiert diese Welt souverän, die er erschaffen hat. Und darum ist es er und darum sind es nicht wir, die wissen, worin und wie wir die Glückseligkeit finden werden. Es gibt ja überhaupt keine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Christen, dem Gotteskind, dem Gottlosen, dem Sünder, zwischen, sagen wir, dem guten und gerechten Menschen und dem größten Schwerverbrecher. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit. Man will das Gute. Aber die Meinungsverschiedenheit, die besteht ganz grundsätzlich darin, worin das Gute besteht, wie man es zu suchen hat, in anderen Worten, welche Mittel man anzuwenden hat, um dieses höchste Gut zu erkennen und auch zu erlangen, davon Besitz zu ergreifen. Als Christen wissen wir, dass Gott sich unsere Glückseligkeit nicht als etwas von sich selbst Getrenntes vorstellen oder wünschen. Aber eben um diese Glückseligkeit, die seine ist, mit uns teilen zu können, müssen wir demselben Gesetz gehorchen, das ihn beherrscht. Das ist schon erwähnt worden, dass er sich nämlich als das höchste Gut souverän über allem wollen muss und alles andere nur insofern es auf ihn hingeordnet ist, insofern es zu seiner Verherrlichung beiträgt. Nicht der liebe Gott, er ist sein eigenes Gesetz, er ist die Norm, er ist die Quelle, er ist das Ende, er ist das Maß aller Güte, aller Schönheit, aller Wahrheit, alles Lebens. Und deswegen ist es natürlich bei Menschen nicht nur völliger Wahnsinn, sondern auch überhaupt nicht am Platz, dass er sich als das höchste Gut, nicht als den Namen der Welt versteht, der er nicht ist. Nicht der Mensch, der sich ja nicht mal selber das Dasein gegeben hat, wohingegen Gott sein Dasein von Ewigkeit hat. Und der Mensch, der sich nicht mal den nächsten Atemzug versprechen kann. Ihr liebt mich, wenn ihr mich kennt. Das hat Christus nicht gesagt, sondern ihr liebt mich, wenn ihr mein Wort haltet, mein Gebot, meinen Willen tut. Der Sünder nun will sein eigenes Gesetz sein. Er will sich auf das ausrichten, wovon er sich einbildet, im Moment zumindest, dass es ihn vollkommen glücklich machen werde. Und da muss Christus immer wieder von allen von uns und besonders von den größten Sündern die Selbstverleugnung einfordern. Wenn nämlich der Mensch sein Herz an Güter hängt, die der Christusnachfolge im Weg stehen. Christusnachfolge heißt nicht, dass wir alle ins heilige Land fahren müssen. Das ist natürlich eine schöne Sache, sicherlich auch eine riskante Sache im Moment. Es geht auch nicht darum, dass man sich einen langen Bart und lange Haare wachsen lässt, sondern die Christusnachfolge, das ist ein Christus ähnlich werden durch die Tugenden. Man naht sich Gott durch die Güte, nicht die innere Güte der Seele, durch die Tugendübung, durch die Verähnlichung mit Christus wird man immer, kommt man ihm immer näher und ist letztlich ja dann, wenn sie existiert, durch die Gnade mit ihm vereinigt. Nun, was sind diese Hindernisse, die da im Weg stehen, die nicht in sich Hindernisse sein müssen, aber es immer wieder für uns Menschen sind? Der Reichtum, der Genuss, die Macht, der Eigenwille und auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Wollen wir etwas oder jemanden mehr als Gott oder in anderen Worten, wenn eben dieses oder jenes sich nicht auf Gott hinordnen lässt, auf Gott nicht hingeordnet ist, wenn es seinem Willen nicht entspricht, wenn es nicht dazu beiträgt, uns inniger mit ihm zu vereinigen, dann hat Gottes Freude aufgehört, für uns die Norm zu sein. Das heißt, dann haben wir angefangen, die Freude dort zu suchen, wo wir sie nie finden können. Man kann vielleicht etwas finden, was sich irgendwie wie Freude anfühlt, aber es ist ja gerade der Punkt. Die Freude fühlt sich nicht an. Die Freude, die hatte der Heilige als Ausdruck, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nur der Genuss, der nicht vereinbar ist mit dem Leiden. Und oft hat man sogar eine geheime Freude, eine mysteriöse Freude, wenn man was leiden darf für jemanden, den man liebt. Aber jedenfalls, wer sein Herz an diese vergänglichen, begrenzten Dinge hängt, wer das Unendliche aus einer Teetasse trinken will, der hat seine Herzenstür der göttlichen Freude verschlossen. Er hat natürlich nicht die Quelle verstopft, das kann man nicht, die ist im Schoß der heiligsten Dreifaltigkeit. Nicht die Güte selbst, das, und die Freude ist nichts anderes als die Ruhe des Willens im Guten. Aber man hat dann eben diese Quelle für sich verschlossen. Gottes Herz ist letztlich eben, wie schon erwähnt, auf seine eigene, allerhöchste, unwandelbare Güte fixiert. Und will ein Liebender doch wahrhaftig und immer dem Geliebten gefallen, so werden wir Gottes Wohlgefallen suchen und alle flüchtigen persönlichen Befriedigungen hintansetzen. Liebe Gläubige, das Naturgesetz, das nicht nur ein Fremdwort geworden ist, sondern auch die Realität zu vielen fremd geworden ist, und doch ist es jedem Menschenherzen eingeschrieben. Was besagt es? Du musst das Gute tun und das Böse lassen. Warum? Das Gute ist das, was ist, das Böse ist das, was nicht ist. Es ist eines Sein, das andere ist Nichtsein. Das Böse in sich gibt es nicht. Es gibt keine Blindheit, die herumgeht. Nicht? Oder Unwissenheit. Sondern es ist immer das Fehlen des Guten. Und eben deswegen, weil das Sein besser als das Nichtsein ist, deswegen ist das Gute besser als das Böse. Deswegen weiß das auch jeder Mensch. Und wie gesagt, die Schwierigkeit ist eben die Einschätzung und das Urteil, was nicht der Wille macht, sondern der Verstand. Der Verstand, der verdunkelt sein kann, der Sand in den Augen haben kann, sozusagen, und dann die Realität falsch beurteilen kann und dem Willen dann das falsche Gut empfehlen kann. Aber über dieses Naturgesetz hinaus hat Christus an diesem Tag durch die Sendung des Heiligen Geistes sein Gesetz uns ins Herz gegossen. Diese persönliche Liebe der Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, er muss die Norm unserer Entscheidungen und Handlungen sein. Das heißt, wir wollen ihn immer wieder anrufen in den Versuchungen und Leiden und in den wichtigen Entscheidungen, dass wir uns nicht vom Niedrigen führen lassen und uns wieder übers Ohr hauen lassen, sondern von dem, der die Weisheit in sich selber ist. Etwas ist für die Ewigkeit bedeutungslos. Es vollzieht nicht Gottes Willen in dieser Welt, es befördert nicht Jesu Ehre, es hat keinen Bestand, es erfüllt mein Herz nicht. Das muss ich ablehnen und verwerfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine oberflächliche, äußerliche Mitgliedschaft in der Heiligen Religion Jesu Christi uns weder die Kraft noch das Licht, geschweige denn die Tröstungen des Heiligen Geistes bringen wird. Darum sind auch nur die wahrhaft Heiligen, die wirklich frommen, die wirklich frohen Menschen, die wirklich motivierten Menschen. Und so wollen wir die Heiligen Apostel nachahmen. Das heißt, wir wollen kapitulieren und uns gefangen geben dem göttlichen Tröster, dem Heiligen Geist. Denn dann können auch wir Großes für Jesus tun. Dieses Feuer, wir haben es gehört in der Lesung, das sich auf die Apostel niedergesenkt hat. Jesus ist gekommen, um es auf die Erde zu werfen. Und wir müssen es in diese Welt tragen, die sich in die abgrundtiefste Finsternis gestürzt hat. Wir können weise werden, aber wir wollen es nicht werden gemäß der Welt, sondern nach dem lieben Gott. Denn die Weisheit der Welt ist Dummheit in den Augen Gottes. Und dann mag einer sagen, ja und, aber die Weisheit Gottes und der Religion ist Dummheit und Einfalt in den Augen der Welt. Es interessiert uns doch nicht. Es interessiert uns nicht, was die Blinden vom Licht und von den Farben halten. Die sind bemitleidenswert. Was uns interessiert, das ist die wahre Weisheit, die vom lieben Gott kommt. Man kann sein Leben nur in der Fülle leben, wenn man von allen Talenten, die Gott uns geschenkt hat, guten Gebrauch macht. Die Norm, das Maß des Guten, der Maßstab, das sind nicht wir. Das ist nicht das, was die Welt denkt oder auch verweltlichte Hirten in der Kirche, sondern es ist das, was Gott meint, das ist der Maßstab. Was ist es, das du hast und hast es nicht empfangen? Sogar unser Sein haben wir empfangen müssen und alles andere. Die Talente der Natur und der Gnade, die materiellen und geistlichen, die menschlichen und die göttlichen, alles das zur größeren Ehre Gottes und zum wahren Wohl der Menschen. Der, in dem der Heilige Geist Wohnung genommen hat durch die Gnade, ist von ihm gelehrt, dass Gottes Gesetz uns nicht keineswegs die Freiheit nimmt, sie nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil unsere schlimmsten Unterdrücker unterdrückt und unterwirft. Und wer sind die? Das wissen Sie. Satan selbst und die Meinung der anderen oder die Öffentlichkeit. Das Gesetz Jesu Christi unterwirft diesen dreifachen Feind der Freiheit der Gotteskinder. Das Gesetz unterwirft sie der Liebe Jesu Christi. Diese Liebe Christi überwindet, wie Sie wissen, alle Feinde und alle Hindernisse. Möge dir eine seligste Jungfrau Maria, die Mutter der schönen Liebe, möge sie uns helfen, Gottes Gesetz besser zu kennen und zu lieben, den Willen Gottes in allem zu suchen. Uns helfen, dass wir als getreue Diener und Soldaten dieses Gottes befunden werden, der aus Liebe zu uns armen Menschen gehorsam geworden ist bis zum Kreuzestod. Dieses sich selbst sterben in der menschlichen Natur verdiente uns die Gnade, alle Hindernisse in der Kraft des Heiligen Geistes zu überwinden, der in unserer Herzen ausgegossen ist. Und so sind wir Gottes Kraftwerk, seine lebendige Gegenwart. Denn auf uns und den dreifaltigen Gott verwies Christus, als er diese Worte sprach: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Eine überschwängliche Lebensfülle tragen die wahren Christen hoffentlich wir in sich. In uns sind zwei Leben, sagt der heilige Augustinus. Das Leben des Körpers und das Leben der Seele. Das Leben des Körpers ist die Seele. Das Leben der Seele ist Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.